Schön, dass du heute Morgen, heute Nachmittag, heute Abend, wann auch immer du einschaltest, wieder dabei bist. Ich begrüße dich zum Gottesdienst, zu unserer Predigt hier von der FCG Oldenburg. Das ist schön, dass du dabei bist, dass wir so ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und ich hoffe, dass du was richtig Gutes mitnimmst. Und dafür möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Tag. Danke dafür, dass wir Lebenszeit von dir geschenkt bekommen haben. Und ich möchte dich bitten, dass das, was wir hier miteinander teilen, dass es zum Segen wird für unser Leben. Amen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte von einem Jungen, der in Amerika geboren wurde, in Los Angeles beginnen. John Paul DeJuria, 1944 in Los Angeles geboren, war als kleiner Junge in einer armen Immigrantenfamilie darauf angewiesen, mit 9 Jahren schon kleine Jobs zu übernehmen und seine Familie finanziell zu unterstützen. In seiner Jugend ist er etwas auf die schiefe Bahn gekommen, ist Mitglied in einer Gang geworden und hat dann sein Leben zumindest so weit noch wieder auf die Reihe gekriegt, dass er zur Marine gegangen ist, anschließend bei einem Hersteller für Haarpflegeprodukte gearbeitet hat. Leider hat er dort seinen Job verloren, nachdem es Unstimmigkeiten mit seinem Vorgesetzten gab. Nun war er in der Bredouille und musste ja irgendwie seinen Lebensunterhalt zusammenkriegen. Und so hat er mit einem Freund zusammen seine Mutter um einen kleinen Kredit von $700 gebeten. Ihr Ziel war es, ein eigenes Kosmetiklabel aufzubauen. Die ersten Jahre waren extrem hart. So berichtet er selbst davon, dass er im Auto übernachten musste, zusammen mit seinem Sohn. Das heißt, er war obdachlos. Und um seinen Lebensunterhalt doch irgendwie noch zusammenzukriegen, um das finanzieren zu können, musste er neben seinem Kosmetiklabel noch Pfandflaschen sammeln. Die Produkte an den Mann zu kriegen, war gar nicht so einfach. So musste er von Salon zu Salon gehen, hat den Leuten das dort angeboten. Aber das Interessante ist, 40 Jahre nachdem er dieses Unternehmen mit seinem Freund zusammen gegründet hat, kannst du hoffentlich nächste Woche wieder zu deinem Friseur gehen und genau seine Produkte dort finden. Jean-Paul Mitchell. Diese Produkte magst du bei vielen Friseuren finden und dort erwerben können. Nun ist das nun keine Werbung für ein Haarpflegeprodukt, sondern diese Geschichte finde ich so unglaublich. Es ist eine von diesen Geschichten, wo jemand vom Tellerwäscher zum Millionär wird. Dieses Unternehmen hat einen Jahresumsatz von fast 1 Milliarde. Das Vermögen von Jean-Paul beläuft sich auf über 4 Milliarden Euro. Es ist also die klassische Geschichte, das, was wir gerne in Filmen sehen. Jemand kommt aus der Gosse, aus dem Nichts, arbeitet sich hoch und wird richtig erfolgreich. Und ich liebe diese Geschichten und vielleicht liebst du sie genauso, vom Tellerwäscher zum Millionär. Es startete in einer Garage mit 5 Kabeln und einer Blechbox und ich träumte davon, dass irgendwann jeder in seinem Zimmer etwas mit einem Apfel drauf hat. Oder ich habe davon geträumt, eine rote Dose mit weißer Aufschrift und viel Zucker drin überall auf der Welt verteilt zu haben. Es gibt ganz andere Geschichten noch, die alle das Gleiche beinhalten. Jemand kommt aus dem Nichts, aus dem Untersten und schafft es bis ganz nach oben, wird so richtig erfolgreich. Menschen haben eine Vision und etwas Großes entsteht daraus. Und auch in Kirchen gibt es genau diese Geschichten. Da gibt es, wenn du auf einigen Internetseiten liest, wir haben in unserem Wohnzimmer gestartet mit 5 Leuten und heute haben wir 10 Campusse mit 10.000 Leuten oder hier in Deutschland vielleicht etwas kleiner. Es ist doch erstaunlich und diese Erfolgsgeschichten, sie inspirieren uns und sie erwecken Träume in uns. Da sind Menschen, die wie aus dem Nichts zum Teil mit schlechten Startbedingungen zeigen, du kannst, wenn du willst, richtig erfolgreich sein. Du musst nur hart genug arbeiten. Und wenn du dich so richtig reinkniest, mit einer unaufhaltsamen Hingabe, dann kannst du, wenn du dich dieser Sache verschreibst, richtig erfolgreich sein. Trotz Bildungsungerechtigkeit oder Homeschooling, du kannst etwas aus dir machen. Und diese Geschichten gibt es auch in der Bibel. Wenn du beispielsweise in das Alte Testament hineinschaust und Geschichten von einem Mose liest, der als Sklavenjunge heranwächst und dann ein Volk aus der Gefangenschaft herausführt. Auch das ist so eine Erfolgsgeschichte. Ein Hirtenjunge mit Namen David, der eigentlich nur Schafe gehütet hat und später in seinem Leben zu einem der einflussreichsten und mächtigsten Könige der Geschichte wird. Das sind doch Geschichten, die uns anspornen, die irgendetwas in uns wecken, die auch etwas an unserem Mindset verändern mögen. Warum erzähle ich die Geschichte? Nun, da werde ich gleich noch zu kommen. Wir haben am vergangenen Sonntag damit begonnen, einen Brief in der Bibel genauer unter die Lupe zu nehmen. Diesen Brief hat jemand aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Und dieser jemand heißt Paulus. Und wenn du schon mal einen Blick in die Bibel geworfen hast, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit etwas aus seiner Feder gelesen. Etwas, was aus seiner Feder stammt, da er einen Großteil des Neuen Testaments verfasst hat. Paulus war ein Kirchengründer, ein Gemeindeberater. Und nun zur damaligen Zeit, also vor 2000 Jahren, gab es noch nicht die Möglichkeit, nette Videobotschaften in alle Welt zu senden. Auch Videokonferenzen waren nicht möglich. Und so hat er Briefe geschrieben an diese Gemeinden. Gemeinden hatten Fragen, wie sollen sie mit bestimmten Dingen umgehen? Oder Paulus ist selber so unterwegs gewesen, dass ihm Dinge aufgefallen sind, wo er gesagt hat, da möchte ich einen Schwerpunkt drauf legen. Dort möchte ich ein Thema aufs Papier bringen. Und ihm war wichtig, Einfluss zu nehmen in diesen Kirchengemeinden auf das Geschehen vor Ort. Einer dieser Briefe ist der an die Kirche in Philippi. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt den Christen in dieser mazedonischen Stadt. Er ist in besonderer Weise mit ihnen verbunden. Das ist so eine Herzbeziehung zu dieser Gemeinde gewesen. Diese Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass sie für Paulus da gewesen sind, dass sie für ihn gebetet haben, dass sie wirklich Anteil an seinem Dienst hatten. Sie haben ihn finanziell mehrmals unterstützt. Und so ist auch bei Paulus, dass er in diesem Brief diese Gemeinde an seinen persönlichen Umständen viel mehr teilhaben lässt als in allen seinen anderen Briefe. In der letzten Predigt am vergangenen Sonntag ist er auf das erste Kapitel eingegangen, auf dieses unglaubliche Phänomen, was diesen Brief eigentlich ausmacht. Dass es ein Brief der Freude ist. Ich habe ja gerade gesagt, Paulus saß im Gefängnis, als er diesen Brief geschrieben hat. Er steckt in einer Situation, in der er viel Unrecht erleiden muss. Er sitzt dort inhaftiert und wartet eventuell sogar auf ein Todesurteil. Und trotzdem ist dieser gesamte Brief durchzogen von einem Thema. Es ist die Freude. In den 4 Kapiteln findet sich dieses Wort Freude oder Wörter, die aus diesem Wortstamm kommen, über ein Dutzend Mal, 16 oder 17 Mal. Also ein Brief, der sich absolut anbietet, in Tagen wie diesen, wo Herausforderungen um uns drumherum sind, ganz genau mal zu studieren. Wo wir mit Einschränkungen leben müssen, wo nicht alles seinen normalen Gang geht, wo wir vielleicht auch uns weiter zurückziehen, wo wir weniger Kontakt haben. Und ich glaube, es ist gut, sich das mal vorzunehmen, um damit unser Mindset, unsere Gedanken davon prägen zu lassen. Auf das zu schauen, was gut ist, was Freude gibt, wo wir etwas rausziehen können, was unseren Geist und unser Denken aufrichtet. Wir werden insgesamt 8 Predigten, also nach diesem Sonntag noch weitere 6, in diesen Philipperbrief hineinschauen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du die nächsten Wochen parallel dazu mal dir auch den Philipperbrief vornimmst. Wie gesagt, es sind nur 4 kurze Kapitel, ihn vielleicht mal am Stück liest, vielleicht in kleinen Häppchen, vielleicht in unterschiedlichen Bibelübersetzungen. Vielleicht hast du mehrere zu Hause, ansonsten gibt es im Internet so einige. Vielleicht mal eine wortgetreue Übersetzung, vielleicht eine, die eher funktional ist, also die Hoffnung für alle beispielsweise oder die Elberfelder, wo du tiefer in einzelne Worte hineinsteigen kannst. Nimm dir doch diese Zeit, diese besondere Zeit, weil ich glaube, dass das Wort Gottes seine Wirkung in dir nicht verfehlen wird. Gottes Wort wird nicht fruchtlos bleiben, sondern es wird etwas in dir und es wird etwas in mir bewirken. Heute sind wir im 2. Kapitel und schauen uns dort die ersten 11 Verse an. In diesen Versen zitiert Paulus eines der ersten Glaubensbekenntnisse der christlichen Kirche. In diesem Bekenntnis wird das Menschwerden von Jesus Christus ausgesprochen. Das, was er bewirkt und das, was er erwirkt hat. Sein Handeln als auch seine Haltung dahinter. Es ist eine Hymne auf Jesus Christus. Dieses Loblied beschreibt eine Erfolgsgeschichte, aber eine, die so anders ist als die vom Tellerwäscher zum Millionär. Anders als eine von ganz unten nach ganz oben. Und doch will Paulus gerade das gebrauchen, aus diesem Blickwinkel heraus etwas betrachten und so auf die Gesinnung, auf die Einstellung der Philippa Einfluss zu nehmen. Und es ist so spannend, darauf zu schauen, weil es auch eine Veränderungskraft in mir bewirkt. Ich lese mal die ersten Verse, oder die Verse 5 bis 11 aus dem Philipperbrief. Da heißt es, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und damit in den Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Predigt heute heißt unaufhaltsame Hingabe, weil dieser Bibeltext genau das ausdrückt. Jesus Hingabe war unaufhaltsam. Nichts konnte ihn zurückhalten, um auf diese Erde zu kommen, Mensch zu werden, am Kreuz hingerichtet zu werden und damit die Schuld und die Scham aller Menschen, der gesamten Menschheit auf sich zu nehmen und Versöhnung mit Gott zu erwirken. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die aber nicht von unten nach oben geht, aus der Gosse heraus, sondern wo Jesus von ganz oben nach ganz unten geht. Vielleicht schreibst du ja selber ein Notizbuch oder dir ist mal von jemand anderem ein Notizbuch in die Hände gefallen, in das du natürlich nicht reingeschnüffelt hast. Aber ist es nicht spannend, auch wenn man Biografien liest oder vielleicht von verstorbenen Menschen mal so ein Tagebuch hat, zu lesen, was sind eigentlich ihre tiefsten Motive gewesen? Was passiert in ihren Köpfen? Was durchleben sie innerlich? Warum haben sie bestimmte Dinge getan? Diese Motive zu lesen und zu erfahren, was in jemandem vorgeht. In den Versen, die wir gerade eben gelesen haben, bekommen wir Einblick in das Denken und in die Gesinnung von Jesus Christus. Es wird deutlich, dass er keinen selbstsüchtigen Ehrgeiz kannte oder irgendeine Form von Eigennutz oder Egoismus. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Und das sind drei Punkte, die ich mal kurz mit euch beleuchten und anschauen möchte, die Jesus eigentlich aufgegeben hat, die in dieser Erfolgsgeschichte ihre Besonderheit ausdrücken. Er hat nämlich Dinge aufgegeben. Nicht er hat irgendetwas bekommen, so von ganz unten, hat mehr und mehr dazu bekommen. Die Erfolgsgeschichte geht darum, sondern Jesus hatte alles und er hat etwas aufgegeben. Das sind drei Dinge, nämlich einmal seinen natürlichen, seinen sozialen und seinen rechtlichen Status. Jesus hat als erstes auf seinen natürlichen Status verzichtet. Es heißt, Jesus war in allem Gott gleich. Das bedeutet nicht weniger, als dass er Gott selbst war und ist. Er war dem Vater gleich in der Macht, in der Allwissenheit. Und diese Gottgleichheit, heißt es dann, hat er nicht wie ein Raub festgehalten. Er hatte alles, aber er hat es nicht festgehalten. Er hat sich nicht dran geklammert. Ja, was bedeutet das? Ein Räuber, und dieses Bild wird hier ja benutzt, dass es nicht wie ein Raub festgehalten hat. Ein Räuber ist jemand, der etwas nicht besitzt, aber etwas unbedingt haben will. Dieser Räuber ist bereit, sich auf Kosten anderer zu bereichern und nimmt dafür auch noch eine Strafe in Kauf. Und wenn er das hat, was er unbedingt haben will, was er geraubt hat, wenn er das in Händen hält, wird er es nicht mehr loslassen. Er wird es umklammern und nicht mehr hergeben. Über Jesus heißt es, er hielt nicht daran fest, weil es kein Raub war, sondern weil es seins war, weil es ihm von Ewigkeit her schon gehörte. Er hat sich nichts genommen, was ihm nicht zugestanden hätte. Jesus hat sich nicht wie ein Räuber daran geklammert. Er hat sich nicht irgendetwas genommen, was ihm nicht gehörte, sondern hat das, was seins war, mit offenen Händen gehalten und losgelassen. Demut bedeutet, ich bin abhängig von Gott. Und das ist es, was Jesus uns hier zeigt. Gott hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich muss an nichts festhalten. Ich habe es mir nicht selbst irgendwie erkauft. Hochmut hingegen lässt mich an Dingen festhalten, die mir nicht gehören. Demut kann mich auch Dinge aufgeben lassen, die mir gehören oder zustehen. Jesu Menschwerdung ist das Gegenteil von eigennützigem Ehrgeiz. Nicht der Tellerwäscher zum Millionär, sondern genau andersherum. Jesus startete ganz oben, er hatte alles und ging auf direktem Weg nach ganz unten. Er erniedrigte sich völlig, bewusst, absichtlich. Nicht, weil es irgendwie dumm gelaufen ist, sondern es war sein Entschluss, diesen Weg zu gehen. Er war nicht ehrgeizig für sich selbst, sondern für Gott und für uns. Dafür wollte er etwas erreichen. Jesus ging es nicht darum, groß rauszukommen, der Star zu sein, denn er hatte ja schon alles. Das Zweite, auf was Jesus verzichtet hat, war sein sozialer Status. Jesus war Gott gleich, er war Herr aller Herren, er war König aller Könige, er war machtvoll. Er hatte all das auch in seiner Hand. Nun kam er auf die Erde und wäre es nicht das Mindeste gewesen, in eine Adelsfamilie hineingeboren zu werden. Zumindest wohlhabend zu sein und mächtig, richtig was bewirken zu können. Zumindest das, wo er doch schon den Himmel verlassen hat, um auf die Erde zu kommen. Hätten ihm nicht Straßen aus Gold, hunderte Diener und eine riesige Armee zugestanden? Ja, aber Jesus geht einen anderen Weg. In Vers 7 heißt es, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Er nahm die Gestalt, die Stellung eines Sklaven an. In Markus 10 können wir lesen, denn auch der Sohn des Menschen, also Jesus, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist nicht so Undercover-Boss, ich guck mal rein, wie es meinen Mitarbeitern geht und dann bin ich auch wieder weg. Sondern er bezahlt mit seinem Leben. Er geht diesen Weg komplett. Den Preis, um Menschen aus einer inneren Gefangenschaft, aus einer Abhängigkeit herauszukaufen. Das ist die Umkehrung eines sozialen Aufstiegs. Er stieg die soziale Leiter hinab und erniedrigte sich selbst, indem er zum Diener wurde. Drittens verzichtete Jesus auf seinen rechtlichen Status, indem er sich letztlich weiter demütigte. Er trat sein Recht zu leben an uns ab. Er hat sich selbst den Menschen ausgeliefert, sein Leben hingegeben. Es heißt dort, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus starb wie ein Verbrecher an so ein römisches Kreuz genagelt, unschuldig, gefoltert und hingerichtet. Jesus begab sich also aus dem Licht Gottes in die Finsternis des Todes, aus den höchsten Höhen in die tiefsten Tiefen. Er hatte nichts getan, was seine Hinrichtung auch nur irgendwie rechtfertigen würde. Aber er hat es aufgegeben, sein Leben hat er abgegeben. Das Recht, was er hatte, seinen rechtlichen Status hat er gegeben. Er war schuldlos, aber nahm die Strafe für mich, für mein Fehlverhalten und für meine Schuld auf sich. Warum schreibt Paulus das eigentlich? Er zitiert dieses Loblied auf Jesus, aber nicht einfach so als ein rhetorisches Mittel, um seinen Brief aufzulockern. Es ist auch keine kurze Christologie, auch wenn es unglaublich ist, was dort steht und man es auch als Filetstück der Christologie bezeichnen könnte. Paulus hat einen Grund dafür, das genau an dieser Stelle zu platzieren. Er bringt das Vorbild Jesu als stärkstes Argument dafür, dass wenn Jesus Christus von seinem erhabenen Thron herabsteigt, um Frieden zu bringen, wir doch von unserem hohen Ross herabsteigen, um Frieden miteinander zu halten. Vor diesem Loblied schreibt Paulus nämlich Folgendes, und das sind die Verse, die direkt davor stehen. Aus Philipper 2, die ersten 5 Verse. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Paulus sagt eigentlich, liebe Philippa, liebe Jesus-Nachfolger, habt diese Gesinnung, die Jesus gezeigt und gelebt hat. Das würde meine Freude, Paulus' Freude, vollständig machen. Also eigentlich ist Paulus ja schon voller Freude, so zu 99% gefüllt. Aber ihr könntet es vollkommen machen, meine Freude. Dann schiebt er diesen Wenn-Dann-Satz ein. Oder anders übersetzt, da ihr Philippa euch doch schon in Christus ermutigt. ihr euch gegenseitig tröstet, ihr miteinander leidet und ihr doch eine Gemeinschaft seid, die durch den Heiligen Geist geschaffen wurde. Nicht durch euch selbst, ihr habt euch das nicht selbst gemacht, sondern durch Gottes Geist. Das habt ihr doch schon. Hey, dann schafft ihr es auch, meine Freude auf die 100% zu bringen, indem ihr einmütig und eines Sinnes seid. Liebe Philippa, bei euch ist schon so viel vorhanden, da ist schon so viel Gutes an praktischer, seelsorgerlicher Ermutigung und Unterstützung. Und einmütig und eines Sinnes zu sein, wird auch noch möglich sein. Ja, wenn ihr euch die Haltung von Jesus Christus zu eigen macht. In einer anderen Übersetzung heißt es, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus hat nicht an etwas festgehalten, sondern ist zum Diener aller geworden. Paulus geht es hier um die Einheit in der Gemeinde. Was meint Einheit eigentlich? Es ist ja ein, zumindest in der Christenheit, gerne benutzter Begriff, manchmal auch und gerne auch falsch verstanden. Es meint nicht immer einer Meinung zu sein. Das ist nicht, worum es geht. Meinungsfreiheit ist nicht nur ein Grundrecht unserer Demokratie, sondern auch Bestandteil neutestamentlicher Lehre. In Römer 14 kann man etwas darüber legen, dass auch dort Paulus schreibt, für einen gibt es heilige Tage, für den anderen sind alle Tage gewöhnlich. Jeder soll seine Meinung vertreten. Hat dort eine Offenheit dafür, dass Dinge nebeneinander bestehen können. Ja, Meinungsvielfalt gilt vielleicht nicht für jede Frage oder gilt nicht für jede Frage. Es gibt heilsentscheidende Fragen. Da tut Kirche gut daran, Meinung und Interpretation nicht beliebig und unkommentiert einfach so nebeneinander stehen zu lassen, wo es absolute Aussagen gibt. Aber nicht jede Frage ist heilsentscheidend. Paulus definiert im Epheserbrief das, was unter Einheit zu verstehen ist. Epheser 4, Vers 3 bis 6, da heißt es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Vereinen uns diese Punkte, die Paulus hier auflistet? Einheit ist ein Geschenk von Gottes Geist. Er hat den Leib, die Kirche, zusammengestellt. Seinen Frieden hat er als Band um uns herum gelegt. Gottes Geist wohnt in einem jeden Christus-Nachfolger. Und damit hast du, wenn du Jesus-Nachfolger bist, Anteil am Leib Christi. Nicht dadurch, dass du irgendwo ein Mitgliedschaftspapier unterschrieben hast. Nicht dadurch, dass du Mitglied in einer Kirche bist. Nicht dadurch, dass man sonntags morgens, mittags, nachmittags einen Online-Gottesdienst miteinander verbringt oder sonntags morgens in der Kirche Lieder singt. Das mag immer etwas von Gemeinschaft ausdrücken. Aber die eigentliche Gemeinschaft ist geschaffen durch Gott selbst. Haben wir eine gemeinsame Hoffnung, eine gemeinsame Zielrichtung? Ist Jesus Christus diese Hoffnung für dich? Die Hoffnung, die Zuversicht und der Glaube, dass er eines Tages wiederkommt und damit die beste Zeit unseres Lebens definitiv noch vor uns liegt? Ein Gott und Vater, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist das, was Paulus als Einheit beschreibt. Das ist das, wovon er spricht. Nicht die gleiche Meinung, aber in diesen Punkten die gleiche Zielsetzung. Nicht immer die gleiche Ansicht, aber die gleiche Absicht. Eines Sinnes zu sein, um Jesus groß zu machen und seinen Auftrag umzusetzen. Einheit wird nicht durch uns gemacht. Sie ist uns von Gott geschenkt. Ich habe so gedacht, ein Geschenk von Gott ist es nicht eigentlich selbstverständlich, dass wir darauf aufpassen, es versuchen zu bewahren. Aber warum fällt uns das eigentlich so schwer? Es gibt eine Eigenschaft in uns Menschen, die gegen diese Einheit arbeitet, und das ist Hochmut. Paulus nennt es Eigennutz oder eitle Ruhmsucht. Und das sind Dinge, die so stark in uns arbeiten, weil in uns Menschen eine Leere ist, die nach Anerkennung, Wertschätzung und Gesehenwerden hungert. Wir versuchen das manchmal zu füllen, eben durch Erfolg, durch Geld oder so viel Anerkennung durch andere, daran zu arbeiten, dahin zu kommen, dass sich am Ende unsere Meinung durchsetzt. Aber all das füllt diese Lehre nicht, sondern sie kann nur durch Gott selbst gefüllt werden. Der Schlüssel zur Einheit findet sich in der Demut. Und Demut meint nicht, und auch das ist ein Wort, was gerne falsch verstanden wird, meint nicht, mit Minderwertigkeitskomplexen durch die Gegend zu laufen. Die lösen nämlich das Gegenteil aus. Wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass Minderwertigkeit etwas damit zu tun hat, dass Menschen sich selbst nicht akzeptieren und diese Komplexe, die da sind, durch etwas anderes kompensiert werden wollen. Es bedeutet also nicht, sich minderwertig zu fühlen, sondern den anderen zu erhöhen. Nicht ich mache mich schlecht und klein, sondern ich erhöhe den anderen. Das funktioniert nur, wenn ich selbst weiß, wer ich in Jesus Christus bin. Jesus ist das ultimative Vorbild. Das ist das, was Paulus hier beschreibt, warum er diesen Christus-Hymnus, dieses Loblied auf Jesus Christus, den Philippern vor Augen malt. Jesus ist das Vorbild. Paulus zeigt das hier auf und er will sie dafür gewinnen, doch seine Gesinnung einzuüben. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, was mich ausmacht, was meinen Wert definiert, liegt bei Gott. In dem Wissen darf ich meinen Weg als Diener in der Gesinnung Jesu gehen. Und ich darf dabei auf diese Verheißung zulaufen, dass das zu einer echten Erfolgsgeschichte wird, die am Ende einen krönenden Abschluss nimmt. In Vers 9 heißt es nämlich, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Am Ende ist der Weg nach unten auch wieder ein Weg nach oben, aber auf eine göttliche Art und Weise. Möge uns das Vorbild Jesu, seine Erfolgsgeschichte, die so anders verläuft, anspornen, eine demütige Haltung zu leben und damit Gottes Geschenk der Einheit zu schützen und zu bewahren. Ich wünsche euch Gottes Segen und eine richtig gute Woche. Tschüss.